Hallo und herzlich willkommen und frage an meinen Gast, was ist schwerer, eine Doktorarbeit zu schreiben oder einen Roman?
Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Das ist eine sehr gute Frage. Ich fand, also die Doktorarbeit war schon ziemlich unerträglich, muss man sagen. Aber das wurde auf jeden Fall noch getoppt vom zweiten Roman. Der erste Roman, der ist mir leichter gefallen, aber der zweite, das war wirklich so eine mehrjährige Qual, kann man sagen.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
Dana von Suffrin, schreibt nochmal von vorne.
Ja, denn nochmal von vorne heißt ihr jüngster Roman. Servus, herzlich willkommen bei uns, Dana von Suffrin. Und es muss eine Qual gewesen sein. Worin bestand denn die Qual mit dem zweiten Buch?
Ach, das ist auch so ein bisschen ein Klischee, dass der zweite Roman wahnsinnig schwierig ist. Also beim ersten Roman hat man ja meistens ziemlich viel Zeit, sich diese Geschichte gut lange zu überlegen. Und in meinem Fall hatte ich das Gefühl, dass ich das so jahrelang im Hinterkopf hatte. Und beim zweiten musste ich dann ja wirklich, wie der Roman auch heißt, nochmal von vorne loslegen. Und vielleicht stand mir selbst auch ein bisschen mein eigener künstlerischer Anspruch so ein bisschen im Weg. Aber ich habe mich wirklich mit so einigen Problemen, die ich beim ersten hatte.
Otto hieß der erste Roman.
Genau, Otto hieß der erste Roman, habe ich mich dann wirklich ein bisschen verhoben. Schlussendlich ist es aber dann, glaube ich, doch ganz gut ausgegangen.
Soll ich eigentlich jetzt Dana von Suffrin sagen oder Doktor von Suffrin?
Nein, bitte kein Doktor, den braucht es eigentlich nicht.
Aber den gibt's. Sagt es irgendjemand?
Nein, ganz, ganz selten. Ich merke sogar, wenn ich Veranstaltungen habe, die manchmal von zum Beispiel Literaturwissenschaftlerinnen moderiert werden und die, die promoviert sind, also bei mir lassen die das jetzt immer unter den Tisch fallen, aber mir ist das ganz recht. Ich finde das nicht so wichtig und ist für meine eigene Identität gar nicht das Bedeutendste, würde ich sagen.
Machen Sie denn noch was an der Uni? Forschen Sie noch oder sind Sie inzwischen zu 100% Schriftstellerin?
Genau, ich habe vor ungefähr anderthalb Jahren an der Uni gekündigt und ja, ich hatte dann noch so ein paar Altlasten, die habe ich dann auch wirklich noch erledigt, aber eigentlich mache ich nichts mehr. Ich hatte irgendwie letztes Jahr noch so einen Talk an einer amerikanischen Uni, das war ganz nett und ab und zu kontaktieren mich auch Leute, die jetzt zu einem ähnlichen Thema arbeiten. Ich kann denen aber mittlerweile auch echt nur begrenzt weiterhelfen, weil ich das meiste einfach vergessen habe und sich dann irgendwie diese verschiedenen Arbeiten, glaube ich, so ein bisschen überlagern.
Also promoviert in welchem Fach?
In Geschichte.
Mhm. Über diese Doktorarbeit werden wir später noch reden, aber dieses neue Leben als Schriftstellerin, wie fühlt sich das an?
Also für mich ist das immer noch schwer zu fassen. Ich bin auch immer noch ein bisschen vorsichtig, wenn ich das erzähle, weil ich einfach immer noch ein bisschen in der Angst lebe, dass das eigentlich jeden Moment wieder vorbei sein könnte und ich dann wieder zurück ins Büro muss, was jetzt ehrlich gesagt auch nicht die allerschlimmste Katastrophe wäre. Aber mir gefällt das schon sehr gut. Vor allem habe ich jetzt ein neues Freiheitsgefühl, muss ich sagen, obwohl ich natürlich irgendwie auch viele Zwänge und Pflichten und so habe. Ich bin jetzt auch, also ich arbeite eigentlich auch relativ viel, aber ich finde das einfach so genial, dass ich mir meine Zeit frei einteilen kann und das Gefühl habe, ich darf das so machen, wie ich möchte. Also ich fühle mich manchmal ein bisschen wie so ein Teenager, der ein bisschen gegen die Eltern rebelliert, mit so einem etwas schlechten Gewissen, aber irgendwie auch sehr glücklich darüber. Oder wie eine Schulschwänzerin vielleicht.
Gibt es denn Dinge, die Ihnen schwerfallen und die Sie nicht so mögen? Oder ist es eigentlich, also bis auf das man lang gebraucht hat mit dem zweiten Buch, aber ansonsten so von der Tätigkeit her?
Also die Tätigkeit besteht ja auch wie viele solche Tätigkeiten auch aus ganz viel Kommunikation und E-Mails beantworten und Telefonate. Das finde ich persönlich immer ein bisschen stressig, aber gehört leider dazu. Ich versuche das auch jeden Tag zu machen, schaffe ich nicht immer. Und sonst, also was wirklich schön ist, ist, dass ich jetzt einfach seit so langer Zeit schreibe, dass diese ganz große Angst, ich kriege nichts aufs Blatt, die ist irgendwie weg, weil sich das jetzt einfach so oft gezeigt hat, dass selbst wenn ich eigentlich bis zur letzten Sekunde keine Idee habe, wenn es sein muss, kommt schon eine. Und das finde ich richtig toll. Also da habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl, ich kann mich da ganz gut auf mich verlassen. Das finde ich richtig toll. Also manche Sachen sind eigentlich eher leichter geworden, würde ich sagen. Steuer ist noch ganz schwierig.
Für alle.
Ja.
Sie haben auf Ihren ersten Roman Otto, der 2019 erschienen, etliche Literaturpreise bekommen. Den Friedrich-Hölderlin-Preis zum Beispiel, den Ernst-Hofrichter-Preis in München, sehr angesehener Preis und etliche andere. Gab es da einen, der Sie besonders überrascht hat, wo Sie gar nicht gedacht, oh, dass ich den jetzt krieg so?
Ja, ich glaube, das war schon der Hoferichterpreis. Der hat mich wirklich überrascht, weil ich ja ein totaler Newcomer war. Das war schon toll, ja. Das war eine große Überraschung und das hat mich irgendwie auch sehr gerührt, dass ich sozusagen in meiner Heimatstadt so viel Anerkennung gefunden habe. Das fand ich schon sehr schön.
Also ein Preis, den in der Vergangenheit zum Beispiel Axel Hacke bekommen hat, Jan Weiler, Doris Dörrie, also wirklich namhafte Namen. Auch hier im Haus die BR-Wortspiele.
Genau, das war ja erst im März. Das war auch richtig toll und bin jetzt auch sehr gespannt, wie das wird. Ich habe da er ja einen Monat Aufenthalt im Goethe-Institut Peking gewonnen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Das wird aber erst nächstes Jahr klappen.
Und wie waren jetzt die letzten Wochen? Was ist passiert? Jetzt ist dieser Roman erschienen, der neue im März.
Ich hatte ziemlich anstrengende Wochen hinter mir, weil ich dann auch viel auf Lesereise war. Und das war jetzt auch bei dem Roman, also da wurde diese Lesereise einfach sehr gut gelegt. Aber das bedeutet dann halt auch, dass ich manchmal 6-7 Termine am Stück habe. Und mich strengt das ehrlich gesagt sehr an. Aber auch, weil ich zwischendrin halt immer noch meine normale Arbeit machen muss. Also ich hatte trotzdem noch Deadlines. Und teilweise sind das ja Projekte, die man lange plant, viele Monate, manchmal sogar ein Jahr. Und das kann ich manchmal, also manchmal treffen sich dann sozusagen die lange geplanten Deadlines mit neuen Terminen. Und das endet dann immer in so einem Totalchaos für mich. Man schafft das dann immer alles, aber ich habe mir den ganzen August freigehalten und freue mich total darauf, einfach den August nur in München zu sein, wenn hoffentlich außer mir alle im Urlaub sind und die ganze Isar für mich zu haben. Das ist jetzt der Plan.
Das hier ist 1:1 der Talk auf Bayern 2, heute mit Achim Bogdan und meinem Gast, der Schriftstellerin Dana von Suffrin aus München. Ihr jüngster Roman heißt Nochmal von vorne und ist beim Kiwi Verlag erschienen. Ja, die Entstehung dieses Buches geht etwa, glaube ich, 5 Jahre zurück. Das heißt, Sie haben eigentlich die ganze Pandemie an diesem Buch geschrieben?
Ja, ganz richtig.
Und das war ja eine lange Zeit, also auch für viele Menschen, weil sich alles so geballt hat auf zu Hause eigentlich. Und dann saßen Sie da mit diesem Buch und haben geschrieben und geschrieben. Wie ging das los?
Also ich habe sofort, nachdem ich den ersten Roman beendet hatte, habe ich sofort mit dem neuen angefangen, weil ich dann eben auch gemerkt habe, der erste Roman hat so gewisse Leerstellen und es gibt so, ich schreibe ja immer ein bisschen über Beziehungen, mich interessiert ja Handlung gar nicht so besonders, mich interessieren vor allem Figuren. Und ich habe dann gesehen, es gibt so ein paar familiäre Verhältnisse, die mich total interessieren. Das war in dem Fall das zwischen Schwestern oder Geschwistern insgesamt. Und dann dachte ich, ach, darüber würde ich auch gerne noch was schreiben. Und dann habe ich angefangen und das war dann sehr schwierig und sehr langwierig, aber diese Corona-Zeit, also ich persönlich fand die, das muss ich jetzt zugeben, ich fand die ja toll. Also für mich war das wirklich richtig, richtig gut. Wir haben dann so damals so eine Art WG gemacht und dann noch jemanden zu uns geholt, der alleine gewohnt hat. Ich habe damals ein bisschen außerhalb Münchens gewohnt und wir waren da nicht irgendwie wahnsinnig viel draußen. Und ich fand das so ungestört und toll. Also mir hat das irgendwie auf eine Weise sehr gefallen. Und dann hat
also natürlich jetzt jenseits der Krankheitsaspekte.
Ja, natürlich.
Aber von der Lebensform her, dass alles sich so ein bisschen zurückfährt, zusammenschnurrt. Ruhiger wird, langsamer wird, intimer wird.
Genau. Also eigentlich hat das für mich wirklich eine Sehnsucht erfüllt, muss ich sagen. Und ich hatte ja auch trotzdem das Gefühl, dass man trotz allem hatte man ja auch irgendwie so eine neue Art von Nähe zwischen den Leuten, weil alle waren eben mit dieser sehr seltsamen neuen Situation konfrontiert. Keiner wusste so richtig, was passiert ist. Ich meine, diese Gespräche, die man dann den ganzen Tag geführt hat, man hat ja wahnsinnig viel telefoniert. Das war alles schon sehr redundant und alle haben immer das Gleiche gesagt, aber das war irgendwie auch süß und lustig. Künstler haben ja immer so eine Sehnsucht danach, uns irgendwie aus der Welt zurückzuziehen und irgendwo in Ruhe gelassen zu werden. Und wenn das dann wirklich mal so ist, halten wir das natürlich keine 2 Stunden aus. Aber ich finde das, ich kenne diese Ambivalenz sehr, sehr gut. Mir geht die Großstadt total auf die Nerven. Dann will ich halt aufs Land und das Land halte ich aber auch überhaupt nicht aus. Und deswegen ist das irgendwie so ein hoffnungsloses Oszillieren und irgendwann kommt man zum Glück an den Punkt, wo man weiß, ja, man ist nie zufrieden und es gefällt einem eh nirgendwo und das passt dann auch.
Zur Ausgangslage des Buches geht um eine junge Frau, die Ich-Erzählerin Rosa, und um ihre ältere Schwester Nadja. Es geht um Nähe und Distanz. Es geht auch darum, wie gut man die anderen kennt, also gerade bei Geschwistern, mit allen Fehlern und allen Versäumnissen. Was müssen wir zu den beiden wissen, zu den beiden Protagonistinnen?
Ja, das sind meiner Meinung nach ziemlich typische Schwestern. Es gibt so eine große Schwester, Nadja eben, die einen großen Freiheitsdrang hat und die natürlich dann auch ihre Freiheiten sehr stark erkämpfen muss im familiären Kontext. Das ist halt so, das ältere Geschwister muss erstmal gucken, dass sozusagen die Eltern können das ja alles noch gar nicht. Die wissen ja noch gar nicht, wie das funktioniert, wie man ein Kind erzieht oder dann eine Teenagerin. Und die muss sich das alles erkämpfen und den Eltern erstmal klar machen. Ah, nein, so läuft das als junger Mensch. So funktioniert das heute.
Und die Jüngere darf dann alles und die Eltern ist auch sauer.
Genau, das dann sowieso. Und dann passiert das eben in dem Fall, dass die ältere Schwester Nadja ihren Freiheitsdrang wirklich stark verwirklicht und dann auch verschwindet aus der Familie. Und die kleine Schwester versucht, was ich auch oft beobachtet habe, dass die kleine Schwester versucht, alles irgendwie ein bisschen zu harmonisieren, die Familie zusammenzuhalten. Und das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Und dann kommt aber hinzu, dass die beiden eben aus einer sehr dysfunktionalen Familie sind, die Eltern sich eigentlich überhaupt nicht verstehen. Keiner versteht auch so richtig, warum die überhaupt ein paar oder gar Eltern geworden sind. Und genau, und dann haben die natürlich noch so ein paar Gespenster aus der Vergangenheit und müssen sich an all dem irgendwie abarbeiten, verlieren sich dann aus den Augen und finden dann aber auch auf irgendeine Weise wieder zueinander. Also es ist kein wirkliches Happy End, aber die Schwestern finden wieder zusammen und machen eben das, was sie halt mit diesen Anlagen machen können.
Und die Eltern gibt es natürlich auch noch. Also das Buch wird in Retrospektive erzählt. Der Vater ist gerade gestorben von Rosa und dann wird mehr oder weniger zurückgeblickt. Es gibt noch eine Großmutter, die eine gewisse Rolle spielt, eine charismatische Großmutter. Vielleicht zu der noch?
Ja, die Großmutter heißt Jaja und ist eine Jüdin aus Siebenbürgen, genauso wie der Großvater ein Jude aus Siebenbürgen ist. Also sie kommen eigentlich aus so einem bürgerlichen Kontext. Dann kommt aber die Shoah, die überleben sie auch in Siebenbürgen. Die werden nicht deportiert. Es gibt da so ein Abkommen. Deswegen werden die Juden in dieser Region meistens verschont und die wandern dann nach dem Krieg nach Israel aus und sind ziemlich schreckliche Eltern wiederum. Also so, die Großmutter ist einerseits sehr dominant, sehr übergriffig, andererseits aber halt auch emotional irgendwie kühl auf eine Weise, vernachlässigt die Kinder so ein bisschen und die gehen natürlich auch dann sehr unterschiedlich mit diesen Verletzungen um. Also es ist eigentlich, wenn man so will, Familienroman ist ja immer ein bisschen eine Aneinanderkettung so von Eltern, die irgendwie schreckliche Eigenschaften an die Kinder weitergeben und so weiter und so weiter. Das ist eine unendliche Verkettung von Unglück, aber halt nicht nur.
Und was daran hat Sie jetzt gereizt an dieser explosiven Familie?
Ja, mich haben mehrere Sachen gereizt. Mich interessieren erstens Familien, weil ich Familie einfach ein tolles Thema finde, weil Familie ist halt nicht nur Familie, sondern Familie spiegelt natürlich auch immer das große Gesellschaftliche und die Zeit wieder. Das finde ich als Historikerin natürlich immer total reizvoll, so zu sehen, wie sich sozusagen das Große an so ganz kleinen, von mir aus auch sehr trivialen Details zeigt. Dann finde ich, Familie ist für uns alle total prägend. Das ist jetzt auch völlig banal, aber es ist halt trotzdem so. So, man kann sagen, das ist jetzt irgendwie trivial, was ich sage, aber es hat halt trotzdem einen unendlich großen Einfluss auf jedes einzelne Individuum in dieser Welt. Ja, und dann finde ich Familie auch besonders witzig, wenn sie halt überhaupt nicht funktioniert, weil alle Leute mit so einem positiven Bild an die Familie erstmal gehen und dann schaut man irgendwie so ein bisschen hinter die Kulissen und denkt sich, ach du meine Güte, da funktioniert ja gar nichts. Und irgendwann, wenn man älter ist, versteht man eh, das ist bei allen Familien so, das ist nicht nur meine. Und das ist irgendwie so. Alle sind so, und das ist irgendwie so eine tolle Zwangskonstellation und alle sind so ein bisschen gefangen in dieser Konstellation, keiner kann so richtig raus und das muss man, glaube ich, ein bisschen mit Humor betrachten, aber es sind wirklich so verschiedene Aspekte, die mich daran reizen und ich merke auch jetzt, wo ich jetzt, auch wenn Sie das anders sehen, gar nicht mehr so jugendlich bin, merke ich schon, dass Familie auch für mich immer noch ein total prägendes Thema ist und dass ich ganz viel auch über meine Eltern noch nachdenke, obwohl die schon lange tot sind.
Darüber werden wir in der nächsten Runde sprechen, aber dass wir so ein bisschen so einen Klang davon bekommen, vielleicht hören wir mal einen Mini-Ausschnitt, so eine kleine Minute aus dem Buch, das auch vor Ihnen liegt.
Ja, genau, das mache ich sehr gerne. Ich lese Kapitel 8, das ist eine Traumsequenz, in der es aber eben um diese Familienkonstellation geht. Ich habe einen wiederkehrenden Traum, den ich das erste Mal vor 7 Jahren geträumt habe, als meine Mutter gestorben ist und der jetzt, in der Nacht nach dem Tod meines Vaters, wieder in mein Unbewusstes geschwappt ist. Ich träume davon, wie wir alle um einen Tisch sitzen. 3 Generationen der Familie Jerusha vereint, 3 Generationen, die niemals für länger als ein paar Tage vereint waren. Zum Glück, hätte meine Mutter gesagt. Und dass wir uns so ähnlich sahen, ähnlich gehandelt haben und irgendwie auch ähnlich geendet sind, ist sicher nur ein Zufall. Ich erzähle nie jemandem davon, denn die Träume, die allzu leicht zu deuten sind, weisen auf ein einfaches Seelenleben hin. Außerdem würde man mir sagen, dass ich einsam sei, zudem instabil und über die Maße melancholisch. Alles Vorwürfe, die im echten Leben von Nadia stammen. David würde sagen, schau, Rosa, das ist doch völlig normal, du bist ganz alleine, du wünschst dir insgeheim eben doch eine große Versöhnung mit der Vergangenheit, mit der Familie.
Eine Stunde, 2 Menschen, im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
Dana von Suffrin, schreibt nochmal von vorne.
So heißt ihr jüngstes Buch, das fast Rummikub geheißen hätte. Wenn es möglich gewesen wäre, habe ich gehört in einem Interview, stimmt's?
Rummikub für Tote wollte ich das nennen, weil die spielen auch in dieser Traumszene, die ich gerade vorgelesen habe, spielen die Rummikub. Das kapiert zwar immer kein Mensch, aber eigentlich geht es um dieses Spiel und ich wollte das natürlich ganz ordentlich machen und habe dann ungefähr 3 Millionen Mal bei diesem Spieleverlag angerufen oder Spielehersteller und die sind einfach nicht ans Telefon gegangen, haben alle meine Mails ignoriert und dann dachte ich mir, nein, das, bevor die mich verklagen, lieber anderer Titel.
Wir wollen jetzt mal über Ihre Vorgeschichte reden. Geboren 85 in München. Wir haben schon gehört, in Ihren Romanen geht es ja viel ums Thema Familie. Was gibt es denn zu sagen zur Vorgeschichte Ihrer eigenen Familie, Ihrer Eltern? Was hatten die für Hintergründe?
Ah ja, das ist wirklich immer ein bisschen das Milieu, das ich auch in den Romanen behandle. Also mein Vater war ein Jude aus Siebenbürgen, der dann, übrigens, er hat ziemlich spät Kinder bekommen, also er war noch Jahrgang 36, ist dann als junger Mann nach Israel ausgewandert, auch mit seiner Kernfamilie. Das waren aber blöderweise aus den bekannten historischen Gründen nur noch 4 Leute und hat dann ungefähr 20 Jahre in Israel gelebt. Das hat ihn dann aber auch, glaube ich, genervt und dann ist er nach Deutschland gegangen und hat dann auch nochmal von vorne angefangen, kann man sagen. Er hat dann nochmal in Aachen promoviert und hat dann an der TU gearbeitet und war wohl auch der erste israelische Professor in Bayern.
Spezialgebiet?
Maschinenbau und zwar so, er war auf so Kunststoffe spezialisiert und hat so geguckt, wie sich Kunststoffe in verschiedenen Situationen verhalten. Keine Ahnung.
Wenn man sie beleidigt. Wie reagiert der Kunststoff da?
Ja, der kriecht unter anderem, das weiß ich noch. Also wir haben das überhaupt nicht verstanden und der hatte dann auch zu Hause so ein kleines Labor und hat immer so Messungen gemacht und das war uns total fremd, aber das war bei ihm wirklich so eine Inselbegabung. Der hat das geliebt, also das hat ihm die größte Freude gemacht, dieser Beruf. Wir haben überhaupt nichts kapiert und ich glaube, er war auch total enttäuscht, dass weder ich noch meine Schwestern irgendwie so eine naturwissenschaftliche Begabung hatten. Das hat ihn, ich glaube, als er irgendwann realisiert hat, dass wir so in unterschiedlichen Welten leben, das war für ihn, glaube ich, schon irgendwie sehr schmerzhaft, war mein Eindruck.
In welcher Welt hat denn Ihre Mutter gelebt?
Ja, meine Mutter war wirklich das totale Gegenteil von ihm, also auch ein bisschen ein dysfunktionales Paar, kann man sagen. Meine Mutter kam aus München, Freimann, und war vom Beruf Versicherungskauffrau, hat im Reisebüro gearbeitet und hatte eher so ein bisschen einen Party-Hintergrund. Die ist wahnsinnig viel ausgegangen und sie haben sich auch im Reisebüro kennengelernt oder manche sagen auch auf dem Oktoberfest, aber ich kann mir auch echt meinen Vater auf dem Oktoberfest nicht vorstellen, also keine Ahnung.
Also wahrscheinlich dann doch im Reisebüro.
Ja, wahrscheinlich doch im Reisebüro. Es gab damals auch nicht so viele Reisebüros, die auf Israelreisen spezialisiert waren und mein Vater musste natürlich immer zu seinen Eltern. Genau. Und die beiden waren ein sehr ungleiches, sehr wenig harmonisches Paar. Ich glaube, das sieht man manchmal in den Sachen, die ich schreibe noch.
Und diese Schwestern, die ja auch eine Rolle spielen im Buch, also diese Schwesterbeziehung, Sie haben ja 2, wie sieht die aus? Also nicht jetzt zu privat werden, aber nur mal so.
Ja, also wir haben eine viel größere Schwester, die 6 Jahre älter ist und ich habe noch eine kleinere Schwester, die 1 Jahr jünger ist und mit der kleineren bin ich quasi, also wir sind eigentlich auch fast Irish Twins, also wir sind nur 1 Jahr auseinander und sind wirklich eigentlich wie Zwillinge, also wir wohnen auch heute noch im gleichen Haus, wir machen ganz viel zusammen, wir teilen uns sogar einen Hund, also wir haben ein ganz, ganz enges Verhältnis, auch viele gemeinsame Freunde und die ist auch Künstlerin, deswegen glaube ich, sind wir uns da auch so nah und die große Schwester ist ganz anders geworden. Also die hat eher so ein bürgerliches Leben, hat auch irgendwie ordentlich geheiratet, hat ein aufgeräumtes Haus und weiße Möbel. Also das ist alles
kein
ein bisschen.
Hund.
Die hat 2 Hunde sogar, aber die dürfen, glaube ich, nicht auf die Couch bei uns schon. Und das ist so ein bisschen, also einfach so ein bisschen gegensätzlich. Aber wir sind uns schon alle nah und verstehen uns alle gut. Aber das ist natürlich, dieser Altersunterschied ist natürlich auch ziemlich prägend. Und diese Dreierkonstellation ist natürlich richtig fies, weil das bis heute so ist, dass man immer das Gefühl hat, 2 verbünden sich gegen die dritte. Das ist immer in wechselnden Konstellationen, aber so uns 3 in völliger Harmonie erlebt man selten, glaube ich.
Sie sind groß geworden an einem besonderen Ort, im Münchner Olympiadorf, also da, wo 1972 die Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Sommerspielen gewohnt haben. Wer war denn in Ihrem Haus?
Ich habe wirklich gar keine Ahnung mehr. Das stimmt, es gab so Tafeln, so Messingtafeln in den Häusern. Ich kann mich da leider nicht mehr dran erinnern.
Aber das Olympiadorf, ein markanter Ort in München, viel Beton von außen, innen auch viel Grün, die Autos fahren unterirdisch in Garagenstraßen. Wie war es da, groß zu werden?
Also, ich bin wirklich mal vor ein paar Jahren mit Freunden hingefahren, weil ich so einen kurzen Text drüber geschrieben habe und die waren restlos begeistert und haben gesagt, oh, das ist so toll hier und das sieht alles aus wie eine große Ferienanlage. Und das ist auch nicht falsch, das ist auch sehr grün. Ich finde auch eigentlich die Wohnungen, die ja eigentlich so ein bisschen bessere Plattenbauten sind, finde ich eigentlich auch toll. Mir gefällt das eigentlich auch so 70er Jahre Architektur. Nichtsdestotrotz versuche ich diesen Ort völlig zu vermeiden, weil ich das wirklich in ganz schlechter Erinnerung habe. Ich finde, das war ganz klaustrophobisch. Wir haben auch dieses komische Olympiadorf, das ist ja quasi autark. Man muss das ja gar nicht verlassen. Es gibt irgendwie alle möglichen Geschäfte da. Es gibt zwar auch einen U-Bahn-Anschluss, aber wir waren da wirklich immer so ein bisschen eingesperrt fast.
Und wie in der Ferienanlage.
Ja, irgendwie schon. Und irgendwie war das natürlich toll. Ich glaube, für unsere Eltern war das auch toll, dass sie wussten, wir können da irgendwie den ganzen Tag rumstreunern, ohne überfahren zu werden, weil es halt keine Autos gibt. Aber es war irgendwie trotzdem so eine ganz seltsame Welt. Und was ich auch noch wirklich so in schlechter Erinnerung habe, finde ich ganz viel Sozialkontrolle. Also ich habe wirklich das Gefühl so, das war damals zumindest auch, war das ja so eine sehr bürgerliche, obere Mittelschicht, die da gewohnt hat. Und das war, also ich habe das Gefühl, wir sind da immer unangenehm aufgefallen. Irgendwie mein Vater auch als Migrant, irgendwie mit schwerem Akzent, das fanden die Leute, glaube ich, auch nicht so toll. Also irgendwie, ich habe wirklich unangenehme Erinnerungen daran und möchte nicht zurück, obwohl ich auch verstehe, dass man so auf den ersten Blick sagt, ach, das sieht eigentlich wie ein toller, fast utopischer Ort aus, aber mir war das zu klaustrophobisch.
Und inwieweit, würden Sie sagen, hat sich denn Ihre Kindheit, die sich in den 90er Jahren abgespielt hat, unterschieden von der Kindheit heute? Was würden Sie sagen? Ich meine, es ist eher ein anderes Leben heute als Kind mit Smartphone.
Das glaube ich auch mit Smartphone. Andererseits muss ich wirklich sagen, wir waren als Kinder auch, ich will jetzt nicht sagen vernachlässigt, aber irgendwie meine Eltern haben einfach gearbeitet und die haben viele Sachen nicht so eng gesehen. Ich glaube, so mein Vater hat sich in die Erziehung jetzt nicht so groß eingemischt. Irgendwie dem waren halt andere Sachen wichtig, aber der hat sich jetzt nicht so in das Alltägliche eingemischt. Das hat er unserer Mutter einfach überlassen und die war halt irgendwie so sehr antiautoritär, kann man sagen. Und wir durften eigentlich alles machen. Und das war halt entweder so richtig viel Blödsinn, Telefonstreiche, Klingelstreiche und so weiter.
Oder totaler Unsinn.
Oder totaler Unsinn. Und das war dann einfach wirklich den ganzen Tag Fernsehen. Also so, das war jetzt, das, ich weiß nicht, ob das so viel besser ist als Internet. Ich glaube schon, ehrlich gesagt. Und ich bin jetzt auch gar nicht so, ich denke manchmal wirklich, dass mich das im Schreiben stark beeinflusst hat. Ich habe noch einen engen Freund, der auch so viel gefernseht hat wie wir. Also wir sagen immer, wir kennen jede einzelne Talkshow aus den 90ern. Und wir haben schon ein bisschen das Gefühl, dass das irgendwie unsere Toleranz vergrößert hat und dass es uns aber auch irgendwie ein bisschen in Sachen Menschenkenntnis geholfen hat und Beobachtungsgabe. Also so diese Trash-Kinder aus den 90er Jahren, die sind schon untereinander auf jeden Fall verbunden, würde ich sagen, ne?
Und die Bücher und die Welt der Literatur, wie ist die in Ihr Leben eingezogen?
Das kann ich auch nicht so genau sagen. Also mein Vater hatte, das ist auch ehrlich gesagt für seine Generation, also ich meine, das darf man nicht vergessen, so sein Großvater kam noch aus Galizien, natürlich eine orthodoxe Familie, die dann nach Wien gegangen ist und die wollten sich assimilieren und man hat sich halt weniger durch Bildung assimiliert als durch Geld. Also das heißt, sie wollten einfach Geld verdienen und das ist ihnen dann auch gelungen, zumindest bis die Nazis und dann die Kommunisten kamen. Also für meinen Vater haben diese kulturellen Sachen nicht so diese große Bedeutung gehabt. Und meine Mutter hatte so eine Hochachtung, aber wie gesagt, die hatte halt einen Hauptschulabschluss. Also so, die war jetzt nicht wirklich gebildet. Und die hat halt ab und zu irgendwie so Bücher aus der Bibliothek mitgebracht. Aber das war wirklich, also ich bin nicht in so einem sehr gebildeten oder kulturellen Milieu aufgewachsen, überhaupt nicht. Es gab so eine gewisse Hochachtung dafür, aber die wurde jetzt praktisch nicht gelebt. Und das war dann schon eher so, dass das vielleicht in der Schule so mein Interesse ein bisschen geweckt worden ist. Also ich bin gar nicht gerne in die Schule gegangen, ich habe das wirklich gehasst, aber ich hatte dann schon so ab und zu Deutschlehrerinnen oder Deutschlehrer, die so gesagt haben, hey, du kannst ganz gut schreiben, vielleicht solltest du versuchen, was daraus zu machen. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht so ganz erklären. Ich habe wirklich so eine ganz, ganz tiefe Liebe zur Literatur, aber die ist von irgendwo anders gekommen.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Dana von Suffrin, Schriftstellerin, Museums- und Stadtführerin.
So, ich glaube, Teil B und C liegen in der Vergangenheit. Erzählen Sie mal von der Tätigkeit als Stadtführerin.
Ach, die Tätigkeit als Stadtführerin. Ja, das war, ich habe eine Weile auch im Jüdischen Museum in München gearbeitet. Das ist dann auch so ein bisschen damit verschmolzen. Und ich habe dann für das Museumspädagogische Zentrum habe ich Stadtführungen gegeben. Das war in der Regel für Schulklassen. Und ich hatte natürlich die Schwerpunkte jüdisches Leben in München und Nationalsozialismus. Das war dann diese Tour vom Königsplatz zur Feldherrenhalle. Und eigentlich finde ich das ja toll. Das war nur immer so wahnsinnig anstrengend mit so einer Schulklasse, so 30 Kids und der ganze Verkehrslärm und Baustellen. Also ich weiß noch, dass ich danach immer so richtig, und danach musste ich mich immer erstmal hinlegen. Aber war ich auch? Ja, das war, ich habe irgendwie als Studentin hatte ich so wahnsinnig viele Jobs gleichzeitig immer und ich weiß, das war mir eigentlich der liebste.
Also wir haben ja gerade noch über Ihre Schulzeit geredet. Das heißt, nach dem Abi, was war der Plan?
Ich hatte gar keinen. Also Das heißt, ich weiß noch, nach dem Abitur, das war dann überhaupt keine schöne Zeit für mich. Dann waren ja diese Monate frei, aber irgendwie habe ich mich da auch schlecht vorbereitet gefühlt. Und wie gesagt, meine Eltern waren da auch nicht so hinterher. Die waren dann auch sehr mit ihren eigenen Problemen beschäftigt. Und keiner hat gesagt, ach Dana, fahr doch mal wohin oder mach eine Reise. Ich hatte auch gar kein Geld dafür. Und ich hing dann einfach so ein paar Monate in München ab und war irgendwie so ein bisschen planlos und hoffnungslos und dachte, oh Gott, was wird denn das hier alles? Und als ich mich dann an der Uni eingeschrieben habe, das war schon witzig, weil da musste man ja früher irgendwie so um 5 in der Früh hin und das dann irgendwie alles so einer Person sagen. Ich denke mal, das macht man heute online, aber das war damals noch nicht so. Und dann habe ich in der Schlange, hatte ich dann so eine Broschüre und habe dann wirklich mehr oder weniger irgendwas genommen, weil irgendwie, ich habe auch viele Begriffe, also ich meine so irgendwie so Anglistik oder so, das habe ich alles nicht verstanden. Dann dachte ich ja, Germanistik finde ich toll, aber das gab es in München gar nicht. Also das waren dann deutsche Philologie, da kannte ich auch den Begriff, ehrlich gesagt, wahrscheinlich nicht. Und ich habe mich dann einfach für Politik eingeschrieben, weil ich dachte, ah ja, das
wird schon irgendwas sein.
Ja, das wird schon irgendwie okay sein, aber ich musste mir, also das weiß ich irgendwie schon noch, dass es da, ich meine, damals gab es wahrscheinlich auch Möglichkeiten, da irgendwie zu einer Studienberatung oder sowas zu gehen, aber irgendwie, das wusste ich alles nicht und ich habe mich irgendwie nach der Schule so sehr, sehr schlecht vorbereitet aufs Leben gefühlt. Also einerseits irgendwie so mit 18, 19 ist man ja so neunmal klug und denkt, jetzt hat man alles kapiert und weiß alles und gleichzeitig ist man halt, was das Praktische angeht, völlig aufgeschmissen. Also so, ich wusste nichts. Ich meine, ich wusste so, weil ich bei meinem Vater aufgewachsen bin, wusste ich schon, wie man eine Waschmaschine anmacht und
sowas. Das Kunststoff kriegt.
Genau, dass Kunststoff kriecht oder dass auch die Plastikverkleidung aus der Waschmaschine irgendwann kriecht. Aber ich wusste nicht, wo man eine Waschmaschine herbekommt oder sowas. Also aber, das war schon, ja, ja.
Aber immerhin, es ist ein Studium, das Sie auch an andere Orte geführt hat. Sie haben zum Beispiel in Neapel studiert. Was war das für eine Erfahrung? Das ist eine besondere Stadt.
Ja, das war ganz, ganz, ganz toll. Ich war nämlich damals schon ein bisschen zu weit fortgeschritten im Studium. Da habe ich dann noch ein bisschen kapiert, wie es an der Uni läuft. Und da war dann so ein wahnsinnig süßer Studienberater. Und der hat gesagt so, naja, eigentlich bist du schon echt zu alt für Erasmus oder halt zu weit fortgeschritten im Studium. Aber geh doch nach Neapel, da hat sich noch nie irgendjemand beworben. Da nehmen die dich auch. Weil man musste sich bewerben. Also, und dann gab es natürlich so, alle wollten nach Paris oder London oder sowas. Und es gab Städte, die weniger populär waren. Und Neapel war wirklich, das hatte damals noch diesen total schlechten Ruf.
Also und, so Neapel, Glasgow und Breslau.
Ja, ungefähr so. Genau, nach Osteuropa wollte natürlich, oder nach Mitteleuropa wollte natürlich auch keine Sau. Also alle wollten halt diese so ein bisschen cooleren Städte. Und dann bin ich dann nach Neapel gegangen und das war so toll. Das war im Winter, das war schon mal richtig gut. Die Uni war seltsam. Wir mussten irgendwie dreimal die Woche immer zu seinem alten Professor in sein Büro gehen. Wir waren nur so 4 oder 5 Studenten und der hat immer das Gleiche gesagt und er hat uns immer Fotos...
Aber auf welche Sprache?
Auf Italienisch. Aber die waren wahnsinnig süß und geduldig. Ich meine, wir haben viel Sprache gelernt, aber inhaltlich nicht so viel. Aber die Stadt war einfach, also das fand ich so toll und die ist dann ja auch irgendwie... Kurze Zeit später ist die dann ja auch ein bisschen gentrifiziert worden und mittlerweile, ich war jetzt schon länger nicht mehr da, ich glaube mittlerweile auch so ein richtig großes Touristenzentrum geworden und das war vor allem im Winter halt überhaupt nicht so. Es gab wirklich auch nur ganz wenige ausländische Studenten, ganz wenige Deutsche. Also das war eine wahnsinnig schöne Zeit und ich meine, einfach eine wahnsinnig schöne Stadt. Das war super günstig, also das war richtig, richtig toll. Wir sind dauernd in Museen gegangen. Ich meine, es gibt so viele Monumente einfach im Stadtbild. Da ist ja wirklich jedes dritte Gebäude, es ist eine Barockkirche. Das kann man sich alles gar nicht vorstellen. Es gibt alles. Also das ist wirklich, wirklich für mich auch dieses ganze Chaos da. Ich fand das richtig, richtig toll.
Und dann ging es weiter nach Jerusalem. Mhm. Also in einem wirklich fast unendlichen Studium. Ich habe mal nachgeschaut, wie viele Jahre waren es? Mindestens 8 plus Promotion noch obendrauf.
Das war, glaube ich, sogar länger. Ich habe wirklich unendlich lange studiert. Ich muss aber auch sagen, ich finde auch, dass ich es wirklich ein bisschen, also das ist auch okay, weil ich hatte ein paar Freisemester und ich habe auch meine Eltern gepflegt. Also so, das hat irgendwie schon auch alles irgendwie Zeit gekostet. Also ich habe jetzt gar nicht so das entspannte Studium gehabt, außer in Neapel, da ehrlich gesagt schon. Sonst habe ich eigentlich einfach immer ziemlich viel gearbeitet. So, München war ja auch damals jetzt nicht gerade die günstigste Stadt zum Studieren und Überleben.
Und Jerusalem?
Und Jerusalem, genau, da war ich dann ein Jahr und das war für mich auch ganz toll. Ich kannte Israel ziemlich gut, weil wir da eben eine Großmutter hatten, einen Onkel und meine ganzen Cousinen und Cousins. Und wir waren halt irgendwie diese Familie, die immer in den Ferien nach Israel geflogen ist. Aber die waren halt blöderweise, war die Familie in Haifa, was damals nicht so eine super interessante Stadt war, muss man sagen. Nach Jerusalem bin ich vorher überhaupt nicht gefahren. Mein Vater wollte das nicht, das war ihm zu gefährlich. Also es war natürlich dann auch irgendwie, als wir Kinder waren, irgendwie waren ja auch ständig Kriege und ständig Probleme. Und Jerusalem, das hat ihm als Stadt irgendwie überhaupt nicht behagt. Da wollte er nicht hin. Tel Aviv waren wir auch ziemlich wenig. Also wir waren meistens in Haifa oder einfach im Norden Israel. Und das war dann auch nochmal irgendwie eine ganz neue Welt für mich und halt auch irgendwie eine komplett irre. Also diese ganze ganze Stadt funktioniert einfach nach anderen Regeln. Und genau, ich war dann ja auch lange in einer Fernbeziehung. Das heißt, ich habe dann wirklich sehr, sehr viel Zeit in Jerusalem verbracht insgesamt.
Wie ging es denn dann nach dem Studium? Wir haben ja auch davon schon gesprochen, es gab dann die Doktorarbeit über einen Agrarbotaniker, Otto Warburg heißt der, der, glaube ich, bestimmte Pflanzen nach Palästina gebracht hat.
Genau, also ich habe die Doktorarbeit 2013 angefangen und das war ein bisschen die Zeit, in der auch an der immer etwas konservativeren LMU München endlich die Postcolonial Studies so langsam kamen. Und ich habe dann immer gesagt, ja, alle reden immer so von Kolonialismus, aber was bedeutet denn das überhaupt? Und das hat mich total interessiert und ich wollte wissen, ja, alle sagen irgendwie, dieses zionistische Projekt war so Kolonialismus. Was heißt das? Weil diese typischen kolonialen Begebenheiten hatten wir da einfach nicht. Es gab kein Mutterland, es gab keine Sklaverei und so, Gott sei Dank nicht. Aber was bedeutet das dann praktisch? Und dann bin ich irgendwie auf diese Kolonialbotaniker gekommen, die im Deutschen Reich, das waren halt überwiegend, oder es waren alles Juden, überwiegend aus Deutschland und viele haben eben schon für den deutschen Kolonialismus gearbeitet und das war im Kolonialismus wichtig, so Pflanzentausch, man denkt nicht dran, aber natürlich hat der Kolonialismus jahrhundertelang ja auf der Ausbeutung von Pflanzen letztlich beruht, also so diese ganzen Exportprodukte sind ja Pflanzen, Kakao, Tee, Kaffee, keine Ahnung, all das, Zucker und die haben dann eben gesagt, so naja, wenn wir jetzt wirklich einen jüdischen Staat in Palästina gründen wollen, gibt es ja überhaupt nicht genug zum Essen. Es gab dann diese paar hunderttausend arabischen Felachen, die haben aber autark gewirtschaftet, also so, die haben nichts exportiert. Und dann haben die gesagt, so ja, das reicht nicht, so wir müssen das Land, und das ist natürlich schon ein kolonialer Gedanke, wir müssen das Land halt so auszuzeln einfach so. Aus einer gewissen Fläche muss man das Maximum rausholen. Und dann haben die das halt eben gemacht und haben geschaut, welche Pflanzen kann man da wachsen lassen, was gedeiht, was geht nicht. Das Gleiche übrigens auch mit Tieren, also so, die haben schon gesehen, diese arabischen Kühe waren einfach auch nicht besonders effizient. Damals waren die besten Kühe der Welt, waren die, oder die leistungsfähigsten, waren die holländischen. Und dann haben die halt versucht, diese arabischen mageren Kühe mit diesen fetten holländischen Bullen zu kreuzen und geschaut, was da rauskommt. Und das war so für also, alle Bereiche. Also schon
spannende Geschichte. Es war ja keine biologische Arbeit, sondern eine historische Arbeit, die sie mit dem Doktortitel auch beendet haben. Aber noch sind wir ja noch gar nicht da angekommen, dass sie dann tatsächlich zur Schriftstellerin geworden sind. Wie hat das funktioniert, dass ihr Debüt Roman Otto erschienen ist, immerhin bei Kiepenheuer und Witsch.
Ja, das ist ein total ungewöhnlicher Weg. Ich war ein totaler Literaturaußenseiter. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich wirklich sehr viel lese, aber das sind in der Regel auch immer Klassiker gewesen. Ich kannte mich mit der Gegenwart gar nicht so gut aus. Aber nach der Doktorarbeit hat meine kleine Schwester, mit der ich auch so eng zusammenarbeite, hat zu mir gesagt, Mensch, Dana, du musst irgendwie aufpassen, dass du an einem so langen Projekt nicht in ein Loch fällst. Du musst irgendwas Neues machen und du wolltest doch schreiben, probier das. Und ich hatte dann wirklich wenige Seiten, habe mich bei einer Romanwerkstatt in Köln beworben. Die haben mich dann sogar genommen und das hat dann irgendwie alles wirklich ein bisschen auf märchenhafte Weise funktioniert. Ich bin dann über diese Werkstatt in eine Agentur gekommen. Die Agentur hat mich dann ein bisschen gestresst und hat gesagt, schreib fertig, wir wollen das verkaufen. Und ich habe diesen Druck wirklich gut gebrauchen können und dann bin ich dann so zu Kiepenheuer und Witsch gekommen. Aber es war jetzt wirklich nicht die gewöhnliche Geschichte. Ich habe das nie studiert. Ich war in keinem Literaturinstitut. Ich hatte auch überhaupt keine privaten Kontakte oder familiäre gar in diese Welt. Also das war...
Und wie kam das dann bei Ihnen an? Ich meine, das ist ja schon ein großer Wendepunkt, den Roman, den Erstlingsroman gleich mit einem sehr renommierten Verlag zu veröffentlichen und dann auch also fast schon überschüttet zu werden mit Literaturpreisen.
Ja, ich mache das bis heute so, dass ich das ein bisschen dissoziiere. Also das ist natürlich total irre Erfahrung und das hätte ich mir alles auch wirklich nie vorgestellt, dass das passiert. Aber ich glaube, da muss man wirklich eine gesunde Distanz bewahren und einfach denken so, ja, das ist richtig schön. Ich meine, wenn ich ganz ehrlich bin, freut mich das immer mehr, wenn mir jetzt jemand sagt, so nein, das hat mir aus den und den Gründen hat mir dein Buch total viel bedeutet und da habe ich mich wiedergefunden. Das bedeutet mir persönlich immer richtig viel und bei so Preisen, das ist natürlich richtig schön und toll, dass das anerkannt wird, aber ich denke da jetzt gar nicht so groß drüber nach, weil das würde mich dann, glaube ich, auch blockieren. Ich bin halt einfach wirklich froh und sehr glücklich, dass ich jetzt halt diese Arbeit ohne Chef, der mir im Nacken sitzt, machen darf und dass ich halt sozusagen das Gefühl habe, dass ich irgendwie meine Lebenszeit halt so gestalten kann, wie ich möchte und das hatte ich bei diesen Uni-Jobs nicht immer unbedingt. Die Doktorarbeit war natürlich auch so eine ähnlich schöne Zeit und habe ich auch viel Freiheit gehabt, aber dann später in dem Angestelltenverhältnis halt überhaupt nicht mehr. Und ich habe halt gesehen, mir fällt das einfach schwer. So, ich bin halt sehr eigen, ich möchte keine Routine in meinem Alltag haben oder nur so eine sehr begrenzte. Und ich bin einfach viel glücklicher, wenn man mir Freiraum lässt. Und das Gefühl habe ich jetzt eben.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2.
Dana von Suffrin, glücklich zwischen den Stühlen.
Ja, inwiefern? Zwischen welchen Stühlen?
Ich fühle mich manchmal schon ein bisschen wie eine Außenseiterin oder eigentlich fast immer. Und ich glaube, das kommt auch aus meiner Kindheit, dass ich halt eben aus dieser Familie, in der überhaupt nichts zusammengepasst hat, komme. Und genau, ich habe mich nie irgendwie so richtig irgendeiner Community oder Gruppe zugehörig gefühlt und finde das mittlerweile aber eigentlich richtig toll, weil ich auch das Gefühl habe, das hat so ein bisschen meine Beobachtungsgabe geschärft und hat mir irgendwie so eine gesunde Skepsis mitgegeben. Und ich tue mir, das ist natürlich auch ein Nachteil, wenn man sich mit Gruppen so schwer tut, aber andererseits finde ich das eigentlich auch ganz gut. Also.
Aber Sie sind ja jetzt drin im Literaturbetrieb und da gibt es ja immer wieder auch Stipendien und Orte, wo man sich trifft, wo man dann mehrere Leute zum Beispiel mit einem Literaturstipendium in irgendeiner Stadt sitzen und dann wird erwartet, dass man über diese Stadt auch wirklich was schreibt und so weiter. Wie geht es Ihnen denn dann in diesem Umfeld?
Also ich hatte so ein Stipendium zum Glück noch gar nicht. Ich weiß aber, dass ich mal vor ein paar Jahren hatte ich eins für ein Hörspielstipendium. Da habe ich auch ein Hörspiel für den BR geschrieben und da war ich in Krakau und da waren dann auch andere Kollegen und kurze Geschichte. Also so, ich kam mit niemandem, doch mit einer Kollegin, die aber nur 2 Tage da war, habe ich mich total angefreundet. Wir sind bis heute in Kontakt. Mag aus Warschau richtig, richtig enge Freundin geworden und mit den anderen war es einfach wirklich schrecklich. Also so, ich hab kein einziges Mal mit denen gegessen. Das war von Anfang an irgendwie ganz schwierig, aber wie gesagt, ich finde das nicht so schlimm. Also ich finde so eine, glaube ich, so eine Zwangsverbrüderung, nur weil wir jetzt alle in einem Haus sitzen, das würde mich, glaube ich, auch eher nerven.
Dann. Also war niemand dabei, mit dem man sich gut über 90er Jahre Trash-Fernsehen hätte unterhalten können?
Nein, überhaupt nicht.
Eher Hochkultur?
Gar nicht. Eigentlich auch nicht. Ich kann das gar nicht so genau sagen, warum das nicht geklappt hat. Aber das ist dann wirklich, ich habe das jetzt auch bei vielen anderen Gelegenheiten oder Residencies gesehen, dass es dann natürlich schon immer einzelne Leute gibt, mit denen ich wirklich dann so in ganz kurzer Zeit eine ganz enge Verbindung aufbauen kann. Aber das erstreckt sich einfach nie auf eine Gruppe von mehreren Leuten. Also das sind immer einzelne Leute und das, finde ich, passt dann auch total. Also so lieber mit weniger Leuten ganz eng, als halt irgendwie so wochenlang in so komischen Smalltalk-Schleifen hängen mit einer riesigen Gruppe, glaube ich.
Roger Williamson hat mal in einem Buch den Knacks verortet, so einen Wendepunkt im Leben, den fast jeder irgendwie hat. Gibt es den auch in Ihrem Leben?
Ja, das hatte ich auf jeden Fall. Also so mein lieber Freund Tonio Schachinger hat auch mal gesagt, so manchmal im Leben macht es einfach so krass und irgendwas bricht und das halt dann auch nicht mehr. Das hatte ich schon. Also das hatte ich auf jeden Fall, als meine Eltern gestorben sind. Ich glaube, für mich war der Tod meines Vaters noch einschneidender als der meiner Mutter. Dann, ach ja, auch Liebesgeschichten, das schon auch eine dabei, die mich richtig, richtig schlimm getroffen hat, wo ich auch das Gefühl habe, so, dass es halt auch irgendwie was, dass das nicht mehr so richtig vergehen wird. Aber ich glaube, so ist das halt im Leben. Und ich glaube, da hat Roger Williamson schon recht gehabt, wenn er sagt, das ist in jedem Leben so, dass, wenn man über diese Sachen redet, spricht man natürlich auch nur in Floskeln, aber das hat wiederum der große Arthur Koestler gesagt, so die ganz großen Geschichten des Lebens sind immer total trivial.
Wo geht die Reise hin, idealerweise?
Idealerweise bleibt alles so, wie es ist. Das fände ich eigentlich richtig toll. Ich habe irgendwie ein ziemlich hohes Arbeitspensum, aber das gefällt mir gut. Ich muss keine Lohnarbeit machen und darf jeden Tag mit meinem Hund an der Isar spazieren gehen. Das fände ich schon ziemlich cool.
Also der Hund wurde schon erwähnt, der ist aber erst dazugekommen?
Ja, den habe ich jetzt seit einem Jahr. Genau, der ist aus Bukarest.
Und ist ein treuer Freund geworden.
Ja, ich hoffe, er sieht das auch so. Also auf jeden Fall, ich bin ihm sehr treu. Er ist manchmal eher Eichhörnchen oder Leberkässemmeln, die auf der Straße findet, treu. Aber so ist das halt mit den Hunden.
Gibt es noch ein Buch, das Sie uns empfehlen wollen, außer Ihrem eigenen?
Ich lese gerade und bin jetzt ziemlich am Ende und das war für mich eine große Überraschung von der italienischen Autorin Maddalena Fingerle, ein Buch, das heißt Muttersprache und das hat in Italien ungefähr alle Preise abgeräumt, ist hier, glaube ich, ein bisschen kurz gekommen, ist aber ganz fantastisch ins Deutsche übersetzt und das ist auch eine Familiengeschichte und handelt von einem Ich-Erzähler namens Paolo, der auch so eine ganz merkwürdige Wahrnehmung von der Welt hat, Bozen verlässt, dann nach Berlin geht und gerade noch ziemlich glücklich ist ich, wie gesagt, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich glaube, es deutet sich an, dass das nicht so bleibt. Aber ich finde das wirklich, also dass sie mit einer ganz neuen Sprache auch irgendwie wahnsinnig, wahnsinnig lustig und traurig gleichzeitig. Und diese Bücher gefallen mir immer gut. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen.
Und abschließend, worauf freuen Sie sich jetzt gerade?
Also ich gebe jetzt eine ganz professionelle Antwort, aber ich war...
Und dann hören wir noch die unprofessionelle.
Okay, super. Also ich war vorgestern auch im neuen BR-Hörspielstudio, wo gerade mein neues Hörspiel produziert wurde. Und darauf freue ich mich total, weil ich das Gefühl habe, das wird richtig, richtig toll. Das wird Anfang August ausgestrahlt, heißt Unter uns und behandelt auch so eine deutsch-jüdische Geschichte im Disco-Milieu allerdings. Also das wird, glaube ich, ziemlich, ziemlich toll. Und die einfach tolle, haben wirklich tolle Kollegen gemacht und auch sehr tolle Schauspielerinnen und Schauspieler. Und sonst freue ich mich, das habe ich vorhin auch schon gesagt, eigentlich auf diesen völlig leeren August und ich glaube jetzt gleich noch auf ein Steckerleis.
Das war unser heutiger Gast, die Schriftstellerin Dana von Suffrin. Ihr jüngstes Buch, nochmal von vorne, ist gerade beim Verlag Kiepenheuer und Wiesch erschienen. Vielen Dank fürs Kommen, alles Gute.
Vielen, vielen Dank.
Das Gespräch mit Dana Suffrin aus der vergangenen Stunde können Sie jederzeit anhören als Podcast in der ARD Audiothek. Da gibt es auch den Podcast Lost in Nahost. Da geht es um den Krieg in Israel und Gaza, erklärt von unseren Korrespondenten in Tel Aviv.